T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff.
Stage 1 propulsion is nominal.
Vehicle is pitching downrange.
Euclid, das neueste Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumbehörde ESA mit starker deutscher Beteiligung, hat seine ersten Farbfotos aus dem Weltall veröffentlicht. Die Mission startete am 1. Juli 2023 zu ihrem Zielort, den Lagrange-Punkt 2, im Erde-Sonnensystem, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Hierzu begrüße ich nun Dr. Markus Nielbock, nationaler Koordinator für Kommunikation der Deutschen Forschungsinstitute des Euclid-Konsortiums. Guten Tag, Herr Dr. Nielbock.
Guten Tag, Herr Höhner.
Es gibt also eine erste Veröffentlichung von Bildern, die uns das Teleskop Euclid geliefert hat. Und in der Tat muss ich sagen, wenn man oberflächlich drauf schaut, könnte man sagen, naja, es sind eben aus den Tiefen des Universums Aufnahmen, die wir schon von Hubble oder James Webb-Teleskop gesehen haben. Wenn man die dann aufmacht und sie groß werden, dann ist es einfach Wahnsinn. Ich empfinde das jedenfalls so. Was können Sie unseren Hörern darüber erzählen?
Ja, die Bilder, die kamen am 7. November heraus und die Sonde ist ja schon am 1. Juli ins All gestartet worden und war seitdem ein bisschen unterwegs und es wurden ein paar Messungen unternommen, Kalibrationsmessungen unternommen. Und ja, jetzt hat man halt sich überlegt, man gibt ein paar Bilder heraus, um der Öffentlichkeit mal zu zeigen, was dieses Instrument tatsächlich kann. Das Instrument ist ja nicht dafür gebaut worden, solche schönen Bilder zu machen, aber tatsächlich sieht man hier, was das kann und das bedeutet im Wesentlichen, man hat ein riesiges Bildfeld, also deutlich größer als die Mondscheibe sozusagen. Und dieses Bild ist unglaublich scharf, vielleicht nicht ganz so scharf wie Hubble, aber ist relativ nah dran. Und das auch noch bis in die letzten Ecken. Also das ist wirklich das Wesentliche dabei, dass es über das gesamte Gesichtsfeld hinaus ohne Verzerrungen zu sehen ist und die Schärfe, die geht bis in die Ecken durch.
Dieses Teleskop, welchen Spiegeldurchmesser hat es und inwieweit ist das vergleichbar mit dem James Webb bzw. Hubble-Teleskop?
Ja, das ist ein vergleichbar kleiner Spiegel. Also der Spiegeldurchmesser, der beträgt 1,2 Meter, ist damit halb so groß wie Hubble. Und natürlich ja entsprechend die Größe, wenn man das mit dem James Webb vergleicht, das sind ja dann über 6 Meter, das ist natürlich gewaltig ein Unterschied. Man muss natürlich schon auch sehen, dass natürlich James Webb bei anderen Wellenlängen arbeitet und somit relativiert sich das mit der Bildschärfe dann dadurch. Also es ist dann schon so, dass man sagen könnte, in dem Wellenlängenbereich, wo dieses Teleskop hier arbeitet, da ist es, man könnte grob sagen, halb so scharf wie Hubble, so ungefähr.
Und trotzdem sind die Bilder ja für mich verblüffend, weil, wie gesagt, wir erwähnten es schon, eine riesige Detailschärfe erreicht worden ist.
Ja, genau. Und das Besondere ist, wenn man sich ein paar von den Bildern anschaut, man kann ja wirklich in diese tollen Sachen unglaublich reinzoomen. Also ein Beispiel ist ein Kugelsternhaufen, den finde ich total faszinierend. Also man sieht das Bild, das umfasst den kompletten Kugelsternhaufen. Und dennoch ist die Detailschärfe so gewaltig, dass man auch im Zentrum dieses Haufens noch die einzelnen Sterne sehen kann. Also das ist wirklich etwas, was so in dieser Art bisher, glaube ich, noch nicht da gewesen ist. Also wenn man jetzt das Gleiche beispielsweise mit dem Hubble-Teleskop machen wollte, dann müsste man viele Einzelaufnahmen machen, die müsste man dann zusammenfügen. Und auf diese Weise ist einfach dieses Teleskop für diese Aufnahmen unglaublich effizient auch.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was will die Wissenschaft damit erreichen? Sie erwähnten ja schon, dass hier ein viel größeres Blickfeld entsteht als zum Beispiel bei den eben erwähnten anderen Teleskopen. Was will man am Ende damit erreichen?
Also eigentlich wurde jetzt dieses Teleskop gebaut für eine ganz spezielle Aufgabe und dafür ist auch das wissenschaftliche Konsortium da, um halt diese Aufgabe zu erfüllen. Und zwar geht es hier um kosmologische Aspekte. Die Idee hierbei ist, dass über die nächsten 6 Jahre hinweg ja etwa ein Drittel des gesamten Himmels abkartiert werden soll. Und dort sollen mehrere Milliarden Galaxien aufgenommen werden, die bis zu einer Entfernung, ich sag mal, wenn man dann in der Zeit zurückblickt, so etwa 10 Milliarden Jahre in die Vergangenheit liegen. Wenn man das in Entfernung umrechnet, ist das halt entsprechend weit weg. Und auf diese Weise kann man dann, wenn man das genau, diese Daten analysiert, eine 3D-Karte der Verteilung all dieser Galaxien über diesen riesigen Himmelsbereich und über diese enorme Tiefe in die Vergangenheit hinein erstellen. Und daraus erhofft man sich viel mehr und viel präzisere Resultate Bezug auf, wie die Strukturbildung des Universums geschehen ist, welche Beiträge dunkle Materie und dunkle Energie dabei hatten. Und das ist eigentlich sozusagen die Hauptaufgabe dabei.
Nun wird aber in dem zur Verfügung stehenden Zeitraum, Sie sagten von etwas 6 bis 7 Jahren, nicht der ganze Himmel, also Süd- und Nordhimmel, komplett abgebildet. Dafür reicht die Zeit höchstwahrscheinlich nicht.
Ja, das ist einmal das. Und auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch Bereiche aussuchen, wo man auch entsprechend tiefen Blick haben kann. Also beispielsweise sicherlich die gesamte Milchstraßenscheibe erstmal ausgeblendet, weil da sollte man vielleicht nicht hindurch beobachten, wenn man ein bisschen in die Tiefsten des Alls blicken möchte. Also da hat man dann einfach einen Bereich ausgewählt, wo dann eben eine repräsentative Darstellung des tiefen Himmels sozusagen bis in die tiefste Vergangenheit hinein ja auszumessen ist, dass man es auf diese Weise wirklich ja noch erfassen kann.
Weil unsere Milchstraße praktisch eine Art Sichtbarriere darstellt.
So ist es, genau. Das sind ja unglaublich viele Sterne dazwischen und alleine schon die Bilder, die wir jetzt bekommen haben, die ja auch schon in die Tiefen des Alls blicken, da sieht man sehr viele Sterne im Bildfeld. Und das zeigt auch, was diese Aufnahmen, die es dann später gibt, auch noch ermöglichen. Denn die ganzen Aufnahmen, die dabei dann erstellt werden, die können natürlich alle anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich für ihre Zwecke auch nutzen. Und da sind natürlich eine Menge Anwendungsgebiete dabei, die jetzt erstmal mit Kosmologie wenig zu tun haben. Also das ist durchaus möglich.
Dieses Teleskop wird natürlich in Verbindung auch mit anderen Missionen eine ergänzende, überlappende Arbeit leisten. Ich denke da zum Beispiel an die Mission Gaia der Europäischen Weltraumbehörde, aber natürlich eben auch die anderen Großteleskope wie das James-Webb-Teleskop oder Hubble und natürlich auch die irdischen Teleskope. Und das alles im Verbund wird uns neue Erkenntnisse, so glaube ich jedenfalls, über unser Universum liefern.
Ja, das kann man sicherlich sagen. Ich meine, im ersten Moment möchte man natürlich erstmal nur diese Verteilung der Galaxien im Weltall mit dieser Mission erstellen. Aber auf jeden Fall lassen sich natürlich dann einzelne Objekte, die dann vielleicht auch noch spannend sind, nochmal nachbeobachten. Also die Idee war ja teilweise auch, ja, man muss halt wissen, dieses Euklid-Projekt, das setzt sich eigentlich zusammen aus ursprünglich 2 Ideen. Und eine Idee war damals, dass man auf diese Weise mit diesem riesigen Bildfeld auch Objekte findet, mit denen man dann, ja, die man dann später mit dem Webb-Teleskop dann nachbeobachten kann. Und das ist natürlich jetzt auch immer noch möglich, dass man jetzt erstmal Objekte findet, okay, das sieht spannend aus und das interessiert mich und da könnte man was lernen. Und man auf diese Weise dann Objekte identifiziert, die man bisher nicht kannte, auch durchaus im tiefen Universum, weit entfernte Galaxien, die man dann natürlich sowohl mit dem Webb, also beispielsweise auch mit dem noch fertigzustellende ILT dann nachbeobachten kann, um dann einzelne Objekte oder Themen genauer zu untersuchen.
Bei diesem Teleskop tauchen immer wieder 2 Begriffe auf. Das ist, glaube ich, wohl auch mit der Schwerpunkt, nämlich uns die dunkle Energie und dunkle Materie näher zu bringen, um was es sich dabei handelt, beziehungsweise wie die Verteilung ist.
Ja, genau. Und man versucht das eben auf verschiedene Weise zu machen. Das ist eine relativ ambitionierte Idee, die dahinter steht. Also auf der einen Seite möchte man mit der einen Kamera, die an Bord ist, das ist die WIS-Kamera, die im Wesentlichen im optischen Bereich arbeitet und die besonders scharfen Bilder produziert, einen riesen Katalog von allen möglichen dieser Milliarden Galaxien erstellen und dann schließlich auf gewisse Art mit Modellen, die man dann hineinsteckt, die Form dieser Galaxien rekonstruieren, um auf diese Weise dann eben auch in den kleinsten Details sowas wie Mikrolinseneffekte in diesen Zonen zu bekommen. Und diese Mikrolinseneffekte, die sagen dann eben auch etwas darüber aus, wie dort beispielsweise die dunkle Materie verteilt ist, weil das eben eine gravitative Wirkung ist, die diese Linseneffekte produziert und die Gravitationswirkung kommt eben hauptsächlich durch die dunkle Materie. Und auf der anderen Seite ist es halt wichtig, Die dunkle Energie, wenn man sich das so vorstellt, und man weiß natürlich nicht genau, was das ist, die ist halt dafür verantwortlich, dass derzeit offensichtlich das Universum beschleunigt expandiert. Ja, also die Geschwindigkeit sozusagen, die nimmt zu, mit denen sich die Galaxien voneinander entfernen. Und das kann man halt gut dadurch ausmessen, indem man über die Geschichte hinweg die Abstände zwischen den Galaxien genauer ausmisst. Ja, und das geht eben dadurch, indem man besonders präzise jetzt nochmal über viele Galaxien hinweg die Entfernungen über die Rotverschiebungen bestimmt. Und das macht man mit einer Kamera an Bord. Das ist die Nahinfrarotkamera NISP. Und auf diese Weise kombinieren sich dann halt genau diese beiden Ideen, Projekte, um halt das sogenannte dunkle Universum genauer zu untersuchen.
Letzten Endes ein Blick, wo kommen wir her und wo geht unsere Reise hin?
So kann man das auch sagen, genau, das ist natürlich sehr schön ausgedrückt. Auf jeden Fall, also es ist immer noch natürlich ein großes Rätsel in der Kosmologie, also wie sich das Universum entwickelt hat, wie hat sich die Struktur gebildet, wie kommt es jetzt dazu, dass wir die Galaxien, die im Universum verteilt sind, dass die jetzt so verteilt sind, wie wir es sehen. Klar, die dunkle Materie spielt da eine Rolle, aber genau, ja, präzise, wie hat sich das so entwickelt, das ist natürlich noch völlig unklar. Und vielleicht lernt man auch ein bisschen darüber, wie sich generell Galaxien ursprünglich entwickelt haben. Das ist natürlich auch ein Thema, was dann eben überschneidet sich mit Themen, was das Webb-Teleskop beobachtet. Und da kann man sicherlich eine Menge noch erwarten in der nächsten Zukunft.
Ich habe gelesen, dass es schon erste Überlegungen gibt, nämlich von kleineren Galaxien, die sich zum Beispiel in unserer Milchstraße aufhalten oder befinden, dass die sich merkwürdigerweise stark verändert haben.
Ja, ich glaube, das bezieht sich eben auf den Aspekt, dass im Laufe der Zeit Galaxien dadurch anwachsen, unter anderem, dass sie eben kleinere Galaxien in sich aufnehmen. Und was dabei häufig passiert, ist, dass durch die Gezeitenwirkung der großen Galaxien, wie bei uns der Milchstraße, werden diese Zwerggalaxien mit der Zeit, naja, man kann sagen, auseinandergerissen. Und dadurch entstehen eben sogenannte Sternströme, sodass sich dann über gewisse Bereiche der Sterninhalt dieser Zwerggalaxien verteilt. Und das ist relativ lichtschwach, diese Verteilung der Sterne. Und das wird man, so hofft man eben mit Euklid, auch sehr gut beobachten können. Auch für die Milchstraße, vielleicht auch für benachbarten Galaxien wie der Andromeda-Galaxie. Und daraus kann man dann eben wahrscheinlich sehr viel darüber lernen, wie im Laufe der Zeit solche Galaxien angewachsen sind und was dabei passiert ist und welche genauen Kräfte da gespielt haben.
Herr Dr. Niebock, wann werden wir erste Forschungsergebnisse haben? Denn das, was jetzt veröffentlicht worden ist, war einfach mal dem Publikum die Leistungsfähigkeit dieses Gerätes zu präsentieren. Wann werden wir Daten haben, die auch aussagefähig sind?
Ja, das ist natürlich jetzt schwierig vorherzusagen. Also da kann ich wahrscheinlich im Prinzip auch nur ein bisschen spekulieren. Man muss natürlich schon schauen, dass man jetzt erstmal einen großen Bereich des Himmels abkartiert, um eine ausreichende Stichprobe des Himmels zu bekommen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das schon etwa ein Jahr warten müssen. So ähnlich war das ja bei Gaia auch. Ja, Gaia, diese Astrometriesatellit, der musste dann auch erstmal eine große Anzahl von Sternen der Milchstraße untersuchen, bis überhaupt mal die ersten Ergebnisse dafür zu bekommen waren. Das sind ja statistische Berechnungen, statistische Untersuchungen. Dafür braucht man halt eine große Anzahl von Objekten und so wird das wohl bei Euklid ähnlich sein.
Nun ist das Max-Planck-Institut für Astronomie an diesem Projekt sehr stark involviert.
Genau, bei uns hier am Max-Planck-Institut für Astronomie ist es so, dass es hier eine Arbeitsgruppe gibt, die sich insbesondere mit der Kalibrierung der Infrarotdaten beschäftigt. Also das sind genau diese Daten, die dafür verantwortlich sind, die Entfernungen über die Rotverschiebung der verschiedenen Galaxien exakt zu bestimmen. Und da gibt es hier ganz hervorragende Experten, die genau wissen, wie das Instrument funktioniert, welche Nebeneffekte es gibt, sodass halt diese, sag mal, instrumentellen Effekte herausgerechnet werden können und man auf diese Weise sehr präzise Entfernungsbestimmungen dieser Galaxien herstellen kann und auf diese Weise erst sozusagen die genaue 3D-Verteilung der Galaxien bis in die tiefste Vergangenheit hinein.
Es bleibt also spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Markus Niebock, nationaler Koordinator für Kommunikation der Deutschen Forschungsinstitute des Euklid-Konsortiums.
Ja, kein Problem, gerne.